Hey, ich bin Nils Paulini und in diesem Podcast teile ich mit dir Schlüssel und Perspektiven zur Kultivierung exzellenter Beziehungen und wir machen das auf der Basis von fernöstlicher Weisheit und moderner westlicher Wissenschaft und verschmilzen das zu einem Bewusstseinstraining, das dir ermöglicht, selbstbestimmt, frei und liebend zu leben. Hi, in dieser ersten Folge spreche ich darüber, wie es geschehen ist, dass aus dieser intensiven Beschäftigung mit fernöstlicher Weisheit und Medizin die Perspektive entstanden ist, sich immer mehr darauf auszurichten, Menschen darin zu unterstützen, exzellente Beziehungen zu kultivieren. Davon abgesehen, dass ja, das aktuelle Zeitgeschehen uns ja schon zeigt, dass wir alle gut daran täten, wenn wir uns darin üben würden, unsere Beziehung untereinander und vor allem erstmal auch zu uns selbst mitfühlend, inspirierend und frei, selbstbestimmt zu gestalten. Denn Beziehungen sind ja letztendlich immer eine Begegnung mit uns selbst. Alles, was ich wahrnehme, ist etwas, was in mir ist. Ich nehme immer nur wahr, was ich bin. Und in der Arbeit, die ich gemacht habe als Therapeut und als Berater, Coach und auch in der Funktion, Menschen auszubilden, in dieser Rolle Menschen auszubilden in chinesischer Medizin und auch in dem Vermitteln tibetischen Geistestrainings und den Einzelsitzungen, gab es immer wieder den roten Faden, dass Menschen auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wenn sie tiefer gehende Anliegen hatten, ob ich sie darin unterstützen könnte, ihre Beziehung zu kultivieren, zu transformieren, freier zu gestalten, selbstbestimmter zu gestalten, liebevoller zu gestalten. Und dann habe ich realisiert, hey, eigentlich, wenn meine Freunde oder meine Bekannten auf mich zukommen und mich mal um Rat fragen außerhalb dieser Rolle oder dieser Rollen, dann fragen die mich so ähnliche Dinge. Und wenn ich meinen eigenen Weg reflektiere, dann ist das auch die Schnittstelle, die mich, glaube ich, immer am meisten geprägt und motiviert hat. Letztendlich ist ja für uns alle alles, was wir jemals gelernt haben, haben wir in den ersten Lebensjahren in Beziehung gelernt. Selbst wie wir Beziehung führen, haben wir in Beziehung gelernt. Und wenn ich aufs aktuelle Zeitgeschehen schaue, dann ist doch ziemlich deutlich, wie wenig wir der Bedeutung von Beziehung beimessen. Das scheint so was Selbstverständliches zu sein. Und dabei ist es eigentlich die Königsklasse des Bewusstseinstrainings, so habe ich das wahrgenommen, weil in den Beziehungen wir uns auf eine Art und Weise selbst begegnen, die wir ohne Beziehung überhaupt nicht verwirklichen könnten. Die tibetische Tradition hat deswegen ja auch auf dem Mahayana-Pfad, auf dem großen Pfad, die Perspektive, dass die Mitmenschen der Schlüssel zum Glück sind, weil sie uns einerseits spiegeln, was wir ohne sie gar nicht sehen könnten. Also sie zeigen uns unsere blinden Flecken ganz deutlich und andererseits sind sie die Grundlage dafür, unsere Herzenswahrheit, Liebe, Mitgefühl, Gleichmut und Freude zu kultivieren. Und auch in der chinesischen Tradition, mit der ich eingehend gearbeitet habe, und auch in den Ausbildungen haben wir immer der Ahnenarbeit einen ganz wichtigen Platz gegeben und damit begonnen, denn wie sollten wir die Begegnung mit uns selbst, die Begegnung mit der Welt und auch wenn du nach Höherem strebst, bewältigen, wenn wir noch nicht mal in der Herkunftsfamilie, in dem Feld, aus dem wir all unsere frühen Erfahrungen gemacht haben, wenn wir da nicht mitfühlend frei und ja auch emotional frei hinausschauen können und da emotional frei heraustreten können. dann ist alles, was wir wahrnehmen, eingefärbt davon. Und Wahrnehmung ist ja immer etwas, was ein Prozess oder ein Ausdruck aktiver Kultivierung oder unbewusster Reproduktion ist. Was meine ich damit? Du hast gelernt zu sehen auf eine bestimmte Art und Weise. Ludwig Fleck zum Beispiel, ein ganz spannender Erkenntnistheoretiker, hat das Denkkollektive genannt. Der hat gesagt, in unseren Denkkollektiven lernen wir zu sehen. Wir lernen zu sehen. Das Kind lernt erstmal zu sehen, was die Größeren, die Älteren, die Erwachsenen sehen. Und er hat das auch mit seinen Studenten ausprobiert. Er war Bakteriologe und hat den Studenten unterschiedliche Bakterien gezeigt und hat der einen Gruppe gesagt, pass auf, Bakterium A sieht so aus, und hat der anderen Gruppe gesagt, Bakterium A sieht ganz anders aus. Und beide Gruppen konnten das zweifelsfrei identifizieren, weil sie gelernt hatten, unter seiner Anleitung zu sehen. Das ist nur ein Aspekt. Es gibt ja auch die Hebbsche Lernregel, die besagt, umso öfter gewisse Nervenzellen im Gehirn, Neuronen miteinander feuern, umso besser sind sie verdrahtet und umso leichter ist die Information, die da durchfließt, abrufbar. Und wenn du dir jetzt bewusst machst, zum Zeitpunkt der Empfängnis und wenn du dann geboren wirst und in deiner Herkunftsfamilie heranreifst oder mit den Menschen, mit denen du aufgewachsen bist, wie viel du lernen musst, in wie viel Information du aufnehmen musst in ganz kurzer Zeit. Du lernst laufen, sprechen, Konventionen, Motorik, ja, alles. Wofür werde ich sanktioniert? Wofür bekomme ich Anerkennung? Was gilt hier als sicher? Was gilt als unsicher? Was darf ich? Was darf ich nicht? Welche kulturellen Kodierungen gibt es? Das ja auch alles nonverbal, nicht alles, aber ein großer Teil auch nonverbal. Manchmal reichen Blicke aus. Das Kind fängt an zu laufen, zu krabbeln erstmal, zieht sich an den Gegenständen seiner Umgebung hoch und überprüft über einen Blick, hey, gilt das hier als sicher, gilt das als unsicher? Und dieses Feedback, das du bekommst, das ist ja tief verinnerlicht. Und natürlich, der Mensch, und das wusste schon Platon, ist ein hochmimetisches Wesen. Also das heißt, wir ahmen nach. Nicht als vielleicht später erwachsener bewusster Akt, etwas nachzuahmen, wenn du Gitarre spielen lernen willst oder zeichnen lernst oder was auch immer, sondern ganz unbewusst. Es gab ja dann auch mal die Diskussion um Spiegelneuronen, dass uns das leichter fällt. Also etwas, was wir im Außen sehen, dann in uns selbst zu reproduzieren. Aber Fakt ist, dass du nachahmst, du ahmst Beziehungsmuster nach, der Prototyp. Ja, da die tiefste, die Blaupause vielleicht besser, die Blaupause für unsere Beziehungsmuster haben wir in unserer Kindheit auch gelernt. Und das ist wichtig zu verinnerlichen, dass das auch emotional kodiert ist und das limbische System, also das sozusagen emotionale Gehirn, nicht nur auf das autonome Nervensystem einwirkt, ja, auf Herzfrequenz und Verdauung und so weiter, sondern eben auch auf das Denken, Fühlen und Handeln und selbst auf die Prozesse, die du als rational wahrnimmst. Also anders ausgedrückt, es gibt keine nicht emotionalen Entscheidungen. Je nach Studie gibt es da ein Spektrum von 1 bis maximal 30% rationale Entscheidung. Der Rest ist emotional eingefärbt und diese Emotionen basieren zu einem großen Teil auf den Erfahrungen, die ich gerade beschrieben habe, die du vielleicht ganz früh schon verinnerlicht hast und dann natürlich auch später verinnerlicht hast. Und Emotionen, es gibt keine klare Definition, was Emotionen sind, aber Emotionen haben immer einen bewegenden, einen beinahe drängenden Aspekt, also einen energetischen Aspekt und einen kognitiv bewertenden Anteil. Das heißt, das sind Bewertungen, Interpretationen, Geschichten und da ist Energie. Das zusammen macht Emotionen aus. Und um deine Beziehung exzellent zu gestalten, musst du ganz klar Herzensbildung und Bewusstseinstraining absolvieren, weil du sonst auf Autopilot schaltest. Das Ist ganz einfach, das erlebst du schon dann, wenn du Beziehungsmuster reproduzierst. Vielleicht erlebst du manchmal, dass du in ähnlichen Beziehungen ähnliche Situationen erlebst. Also in einer Partnerschaft reproduzierst du vielleicht Muster aus einer vergangenen Partnerschaft oder in deinem Unternehmen merkst du, dass sich da auch mit in der Interaktion mit Kollegen oder Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern gewisse Muster wiederholen, weil Emotionen wirken wie Wahrnehmungsfilter. Und deswegen in dem Bewusstseinstraining der Beziehungsexzellenz arbeiten wir einerseits mit dem kognitiv bewertenden Anteil, andererseits aber natürlich mit dem energetischen Aspekt. Und das bedeutet, dass ein wesentlicher Schlüssel für die Kultivierung exzellenter Beziehungen emotionale Kompetenz ist im Sinne einer fühlenden Präsenz. Eine fühlende Präsenz ist, dass du mit der Energie der Emotion, mit der Energie der Empfindung präsent sein kannst, spürend, fühlend präsent sein kannst, ohne daraus, damit, dafür, dagegen irgendetwas zu tun, sondern erstmal der Energie Ausdruck verleihen kannst oder ihr gestattest, zum Ausdruck zu kommen, ohne sofort in Reaktionsmuster zu gehen, ohne sofort einzuordnen. Denn erst wenn du etwas gefühlt hast, was du so noch nie gefühlt hast, kannst du etwas denken, was du noch nicht gedacht hast, etwas tun, was du noch nicht getan hast und durchbrichst damit diese Autopilot-Wiederholung, durchbrichst damit gewohnte Wahrnehmungsmuster, gewohnte Handlungsmuster und Beziehungen triggern ganz sicher gewohnte Handlungsmuster, weil nichts bringt das Gehirn so zum Ausflippen wie Anerkennung, Wertschätzung und Liebe. Und gleichzeitig dieser Wunsch nach Anerkennung, Wertschätzung und Liebe sorgt natürlich dafür, dass dein Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst ist. Und wie ich gesagt habe, das limbische System, das emotionale Gehirn beeinflusst eben auch deine Absichten, deine Wünsche, selbst wenn du dir das hinterher rational zurechtlegst. Deswegen ist es unerlässlich, in einem Bewusstseinstraining und in der Kultivierung von Beziehung und auch Wahrnehmung mit dieser energetischen Komponente zu arbeiten. Denn Beziehungskrisen sind Wahrnehmungskrisen. Du merkst das Selbstbild, das du hast, oder das Bild, das du über den anderen hast, oder das Drehbuch, das ihr miteinander habt. Egal in welcher Beziehung, ob das partnerschaftlich ist, familiär ist, kollegial, geschäftlich, da funktioniert was nicht. Und deswegen entsteht die Krise. Und auch dieser Allgemeinplatz, dass Krisen Chancen sind, wird gerade in Beziehungen besonders deutlich. Denn auf einmal kannst du schauen, eine Beziehung funktioniert ja immer, dass du ein Bild über dich selbst hast. Ich bin so und so in dieser Beziehung. Du hast ein Bild über den anderen Menschen. Dieser Mensch ist so und so in der Beziehung. Und du hast ein Bild über dieses Interaktionsmuster, das ihr miteinander habt, das Drehbuch, die Interaktion, die ihr miteinander teilt. Und irgendwas hakt und es funktioniert nicht mehr. Und dann kannst du es überprüfen und schauen, hey, funktioniert das noch? Also dieses Bild, das ich über mich habe, entspricht das noch der Wahrheit? Entspricht das Bild, das ich über den anderen habe, der Wahrheit? Oder mein Blick auf dieses Interaktionsmuster, auf dieses Drehbuch, entspricht das der Wahrheit? Und kann ich mir auch gestatten, all das zu spüren, all das zu fühlen, ohne es sofort zu bewerten, ohne es sofort zu unterbrechen, ohne es auch wegzudrücken, kann ich erstmal diese ganze Energie, die da drin steckt, erlauben, ganz da zu sein. Das ist fühlende Präsenz. Du bist dir der Energie bewusst. Ja, man kann das auch Metakognition nennen, dass du reflektierst über deine eigenen Gedanken und emotionalen Prozesse, aber nicht nur auf der Verstandesebene, sondern du gestattest dem Körper als Gefäß für diese Energie ganz präsent zu sein mit dieser puren Lebendigkeit. Das ist unerlässlich. Und der kognitive bewertende Anteil, der in Emotionen steckt, den kannst du nutzen, indem du anfängst, die Perspektive einzunehmen, erstens natürlich von jeder Herausforderung zu wachsen. Denn wenn du eine Beziehung einfach unterbrichst, und ich sage nicht, dass das nicht ein adäquates Mittel sein kann, aber wenn du es einfach unterbrichst, ohne die fühlende Präsenz vollkommen zum Ausdruck kommen zu lassen und diesen kognitiv bewertenden Aspekt zu durchschauen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dieses Muster wiederholst. Und du kannst anfangen, ja, innerlich die Perspektive einzunehmen, okay, ich bin erstmal bereit, von jeder Erfahrung hier in dieser Beziehung oder in dieser Beziehungskrise zu wachsen. Und ich verstehe diese Beziehung als Begegnung mit mir selbst. So wie ich es vorhin gesagt habe, im tibetischen Geistestraining, die Idee, dass der andere für dich der Schlüssel zum Glück ist, weil du einerseits etwas über dich lernen kannst, was du sonst nicht sehen könntest, und andererseits überhaupt die Gelegenheit bekommst, dein Herz zu bilden, zu kultivieren, deine Liebe, dein Mitgefühl, deine Weitsicht und deine Einsicht zu schulen. Das heißt, all das, was du in dem anderen siehst, egal ob vermeintlich positiv oder negativ, suchst du und findest du in dir. Ganz konkret, das bedeutet nicht nur, dass du, ja, wenn du den anderen verurteilst und denkst, ja, dieser Mensch, der macht es sich immer ganz leicht und benutzt nur Ausreden, dann könntest du gucken, hey, wo mache ich es mir leicht und benutze nur Ausreden? Vielleicht schon dadurch, dass ich den anderen einfach verurteile und bewerte. Damit mache ich es mir vielleicht auch leicht und benutze Ausreden, damit ich mir meinen eigenen Scheiß nicht angucken muss. Aber auch andersherum, wenn du glaubst, ah, oh, diese Person ist so toll, dann schau, das, was du in dem anderen siehst, in diesem anderen Menschen, wo ist das in dir? Und das ist wichtig, dass du das konkret machst. Nicht irgendwelche Allgemeinplätze, sondern wirklich konkret dir selbst begegnest. Dir selbst zu begegnen, ist der Schlüssel zu selbstbestimmten und freien und liebevollen Beziehungen. Denn wenn dein Selbst bestimmt, dann reproduzierst du nicht mehr Muster, die du vielleicht erlernt hast. Auch wenn du dir schaust, nicht nur in deiner Herkunftsfamilie, sondern auch, was du vielleicht gesellschaftlich, kulturell, aus Gemeinschaften, aus Kirche übernommen hast, wie Beziehungen sein sollten. Und das ist etwas, was auf der Oberfläche vielleicht noch mit dem bewertenden und analysierenden Verstandesbewusstsein möglich ist, aber durch die fühlende Präsenz wirst du viel tiefer erkennen, was da wirklich wirkt. Denn viele dieser Strukturen und Wahrnehmungsfilter lassen für dich die Welt erscheinen, als wäre das eine Tatsache und etwas, was so natürlich wirkt, dass wir es kaum in Frage stellen. Und trotzdem wirkt es in unseren Beziehungen, die Selbstbilder, die wir von uns haben, die Bilder, die wir von Beziehungen an sich haben, wie etwas zu sein hat, Wertesysteme. Und ich sage nicht, dass die schlecht sind, aber wenn du selbstbestimmt leben möchtest und auch in Beziehungen selbstbestimmt leben möchtest, frei leben möchtest oder möchtest, dass deine Beziehungen auch ein Selbstausdruck sind und auch der andere Mensch, mit dem du Beziehung hast, sich selbst ausdrücken kann, dann müssen wir schon schauen, ist das etwas, was mir entspricht, jetzt noch hier zu diesem Zeitpunkt, oder ist das eigentlich etwas Erlerntes, etwas Altes, an dem ich festhalte? Und das wird sich am Anfang sicherlich, wenn du das aufrichtig und wahrhaftig verfolgst, erstmal scheiße anfühlen, weil du anfängst, Dingen zu begegnen, die du sonst auf andere projiziert hast, oder weil du Dingen begegnest in dir, wo du merkst, hey, das macht mir eigentlich Angst oder das macht Unsicherheit oder das widerspricht eigentlich meinem Wunsch nach Kontrolle. Und diese emotionale Kompetenz zu entwickeln und diesen Mut zu entwickeln, dahin zu schauen, ist ein weiterer wesentlicher Schritt der Beziehungsexzellenz. Und um es nicht, ja, zu weit werden zu lassen, noch ein letztes, weil ich ja auch gesagt habe, ich beginne mit der Idee, wie kam das eigentlich, dass aus diesem Feld der fernöstlichen Wissenschaften und der fernöstlichen antiken Wissenschaften es jetzt dazu gekommen ist, mehr in diesem Feld von Beziehung zu wirken. Und das ist ein weiterer Aspekt, den ich jetzt mit dir teile, nämlich in Beziehungen gibt es zwei Kräfte, Angst und Liebe. Und alles, was du in Beziehung tust und sprichst, basiert entweder auf Angst oder Liebe. Da gibt es keine Alternative und kein Mischverhältnis. Du kannst nicht sagen, diese Handlung basiert irgendwie ein bisschen 80% Liebe und 20% Angst. Nein, da ist Angst oder Liebe. Da gibt es keinen Zwischenraum. Dieses Verständnis ist einer der Grundpfeiler der fernöstlichen Weisheiten im tibetischen Buddhismus und im Geistestraining sprechen wir von Angst und Hoffnung. Und es ist ein wesentlicher Aspekt des Trainings, alle Hoffnung fahren zu lassen, weil Hoffnung die Schwester der Angst ist, der Zwilling der Angst ist. Denn du hoffst immer nur, wenn du dir nicht gewiss bist, wenn du keine Gewissheit hast, brauchst du Hoffnung. Also wenn du dir nicht selbst vertraust, wenn du dich nicht vollständig auf dich selbst verlassen kannst, musst du hoffen, damit dann irgendeine andere Instanz das vielleicht für dich regelt. Und Hoffnung ist ja der Klebstoff, um alte Muster zu wiederholen, weil du damit die Angst aufrechterhältst. In der Alchemie, in dem alchemistischen Prozess der chinesischen antiken Wissenschaften, geht es auch nur immer darum, den Geist in der Tiefe der Angst zu verwurzeln, damit der furchtlos wird und damit sein Ausdruck, nämlich ein gebendes, ein erwachtes Herz, wie der Sommer, der sich verschenkt, ja, an Licht, Liebe, Nahrung, Zeit, Expansion, Weite, alles im Überschuss im Sommer. Ja, auch Zeit im Sinne von, wir verbringen viel Zeit, sitzen vielleicht draußen länger als sonst, sprechen, sind kommunikativ. All das Ausdruck des erwachten Herzens. Und das Herz erwacht auf die natürliche Art und Weise, wenn wir unsere Furchtlosigkeit entwickeln. Da gibt es nur einen einzigen Weg. Und zwar die Angst zu berühren und durch die Angst hindurchzugehen. Keinen anderen Weg. Es gibt kein dran vorbei, keine Abkürzung, kein drüber, drunter, sonst was. Es gibt nur gerade durch. Und der Mystiker Rumi, ja, dem wird in den Mund gelegt oder er hat gesagt, du, es ist nicht deine Aufgabe, nach Liebe zu suchen, es ist nur deine Aufgabe, danach zu suchen, was die Liebe verdeckt und das aufzudecken. Die Tibeter sprechen von zwei Verdunklungen. Die zwei Verdunklungen sind dualistische Konzepte, also mag ich nicht, das ist falsch, das ist richtig, das ist gut, das ist böse und die daraus folgenden negativen Emotionen, denn aus dualistischen Konzepten müssen negative Emotionen folgen, weil es ja gut und böse gibt. Und da sind wir wieder bei diesem Aspekt von Emotionen. Kognitiv bewertend, energetisch. Und da es keine nicht emotionalen Entscheidungen gibt, wirkt das in deinen Beziehungen. Und da du den größten Teil davon zu einer Zeit erlernt hast, wo du gar nicht die kognitiven Fähigkeiten gehabt hättest, das einzuordnen und es aber noch immer tief in dir wirkt und auch gesellschaftliche Strukturen, Wertesysteme, institutionelle Wertesysteme wie Kirche und so weiter aus deiner Ahnenreihe, ja, vielleicht haben deine Eltern einfach schon von ihren Eltern Wertmaßstäbe übernommen, die hast du einfach übernommen, ohne das jemals in Frage zu stellen und so weiter, also einfach um so ein Feld zu öffnen, wo das alles wirkt. All das subsumiert sich und kommt dann in den Beziehungen zum Ausdruck. Und deswegen sind Beziehungen der perfekte Spiegel, um uns selbst zu begegnen. Und nur wenn du ins Unbekannte trittst, hast du die Chance auf etwas Neues. Denn wenn du aus dem Alten heraus das Neue herstellen wollen würdest, würdest du nur das Alte reproduzieren. Und für mich ist das jetzt auch der Schritt, dass ich all dieses Wissen und all diese Erfahrung und Hintergründe, einerseits aus ja, dem Studium, mit dem kulturwissenschaftlichen Studium, der Beschäftigung mit Wahrnehmung, ja, das ist ja mein Studienfeld seit den Uni-Zeiten. Wie funktioniert Wahrnehmung, welche kulturellen Strömungen, welche sozialen Strömungen, welche neurobiologischen Grundlagen gibt es da? Also wie funktioniert Wahrnehmung des Menschen? Verknüpft sich jetzt immer mehr mit dem, was die letzten 15 Jahre vielleicht meine Berufung waren, nämlich ja, dass die Unterstützung von Menschen in ihr Potenzial mit Hilfe der fernöstlichen Weisheitslehren und Medizinperspektiven. Und das verschmilzt sich jetzt zu der Beziehungsexzellenz, weil ich glaube, und da ist vielleicht dieser buddhistisch angehauchte Aspekt in mir, dass die Tibeter da schon auf einem guten Weg sind und was Gutes entdeckt haben, nämlich, dass die anderen der Schlüssel zum Glück sind. Und wenn Glück Selbstausdruck und Selbsterkenntnis ist, dann helfen die anderen uns selbst zu erkennen. Und das muss sich nicht immer angenehm anfühlen, aber der Herzensweg ist in meiner Erfahrung sowieso eher ein Weg, der dich manchmal erstmal durch die Hölle führt und dann sich offenbart als die Weite und Expansion und die Leichtigkeit und die Freiheit und die Selbstbestimmung, der Selbstausdruck, der du bist. Das als erste Einführung in diesen Podcast. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen hast, lass es mich wissen. Schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir alles Gute und wünsche dir exzellente, wache und selbstbestimmte Beziehungen. Alles Gute.